Viele Entscheidungen, die wir im Produktentwicklungsprozess fällen, gehen am Ende irgendwo auch mit Wahrscheinlichkeiten um. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Mensch dieses Feature oder dieses Produktmerkmal nutzen möchte? Und auch, wie wahrscheinlich ist es, dass wir das auch wieder rausbekommen, was wir reinstecken? Darum unterhalten sich in dieser Folge Tim und Oliver über das Thema Product Owner als Pokerspieler. Euch nun viel Spaß beim Hören dieser Folge und hoffentlich auch viele hilfreiche Impulse.
Nicht sehr häufig gehen wir ja in die Spielbank. Viel häufiger holen wir uns vielleicht einen Lottoschein und nehmen mal am Lotto teil. Und der eine oder andere mag auch ganz gerne Schach spielen. Das sind Themen, die wir heute mal besprechen wollen und in Verbindung bringen wollen mit der Arbeit als Product Owner. Und wenn ich wir sage, freue ich mich, an meiner Seite den Olli zu haben. Hallo Olli.
Hi Tim.
Ja, ich bin schon so reingesprungen. Frag mal dann direkt, spielst du Lotto?
Ich spiele Lotto ganz, ganz selten und nur dann, wenn der Jackpot so richtig hoch ist, weiß aber, dass ich eher dreimal vom Blitz getroffen werde, als dass ich irgendwie eine Chance habe, da was zu gewinnen.
Okay, also mit den sechs Richtigen hat noch nicht geklappt.
Sonst säßen wir hier nicht, oder?
Okay, und also geht mir tatsächlich ähnlich, so wie du das beschreibst. Und spielst du denn Schach?
Ich weiß, wie die Schachregeln gehen. Ich habe das so als Jugendlicher mal so ein bisschen, ich glaube, mit meinem Vater und meinem Bruder gespielt, aber jetzt nicht, dass ich behaupten würde, dass ich das kann.
Und spielst du denn Poker?
Poker habe ich ganz viel gespielt, auch weil es mir sehr viel Spaß gemacht hat. Da war ja mal so eine Zeit, wo Poker ganz viel im Fernsehen war und so. Und dann gab es auch in Unternehmen manchmal so Pokerabende. Fand ich immer ganz spannend. Aber natürlich spiele ich auch Poker, weil ich Product Owner bin.
Ja, sehr gut. Das ist genau das richtige Stichwort. Es gab mal, ich glaube auf Twitter war das so ein lustigen oder halb ernst gemeinten Spruch. Der Amateur spielt Lotto, der Experte spielt Schach und der Profi spielt Poker, wenn ich mich da recht entsinne. Warum glaubst du denn als Product Owner ein Pokerspieler zu sein?
Also lass mal Lotto mal ein bisschen weg, ne? Weil das ja sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass wir da was gewinnen, wenn wir da sechs Kreuze machen. Aber Schach ist für mich zumindest ein Spiel, wo ich als Spieler eigentlich bei jeder Entscheidung, die ich treffe oder bei jedem Zug, den ich mache, ja immer alle Informationen habe. Ne? Also es ist immer total sichtbar, wo welche Figur irgendwie steht. Und ich kann auf Basis all dieser Informationen und der Dinge, die ich sehe, wie die Figuren auf dem Brett positioniert sind, kann ich meine Entscheidung treffen. Beim Poker ist das ja ein bisschen anders. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene Varianten, aber im Wesentlichen ist es so, dass ich Karten auf der Hand habe und manchmal liegen welche offen, die dann noch zu meinen Karten gehören und die anderen Spieler haben auch Karten auf der Hand. Und mir fehlen halt Informationen, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ob ich die Hand weiterspiele oder wette oder irgendwas in den Pott werfe oder nicht. Das heißt, wir haben immer eine gewisse Form von Unsicherheit bei der Entscheidung, ob ich diese Hand dann weiterspiele. Und gehen damit eigentlich auch immer eine Wette ein. Und ich habe das deswegen so gesagt mit den Product Ownern, dass ich denke, dass die alle Pokerspieler sind, weil ich glaube, dass bei fast allen Entscheidungen, die wir so als Product Owner tätigen, immer in einer Situation sind, wo wir auch nicht alle Informationen haben. Das heißt, uns fehlen bestimmte Informationen, ist immer Unsicherheit behaftet. Und deswegen kann man vielleicht den Vergleich auch ganz gut machen, dass Product Owner Pokerspieler sind.
Mir fiel gerade ein, als du über Schach sprachst, dass wir mal eine frühe Folge gemacht haben. Produktstrategie ist wie Schach. Da ging es um das Wortley-Mapping oder explizit um die Wortley-Map. Eine tolle Folge mit Florian Mayer. Da geht es ja bei der Wortley-Map darum, genauso diese, sozusagen alles explizit zu machen, eine Übersicht zu haben, so wie im Schachspiel, dass ich möglichst meine eigene Position auf dem Brett, wie auch die Position der Gegner, gut sichtbar mache und auf Basis mehr oder weniger vollständiger Informationen meine Züge, meine strategischen Züge mache. Aber wie du schon sagst, beim Product Ownership oder in der Funktion als Product Owner ist das anders, weil ja sozusagen ich nicht weiß, was sozusagen die Nutzer oder auch die Wettbewerber für Karten auf der Hand haben und wie die Marktsituation sich entwickelt. Das heißt, da ist viel mehr Unsicherheit drin vermutlich. Und wie du sagst, auch jede Menge Glück.
Ja, und vor allen Dingen, wenn wir uns mit Themen beschäftigen, die sehr neu für uns sind, dann haben wir vielleicht auch noch mal viel mehr Unsicherheit als mit Themen, wo wir schon ein bisschen länger dran arbeiten. Das heißt, es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie reif ist unser Produkt, wie reif ist unser Markt, wo sind wir irgendwie unterwegs. Aber im Wesentlichen bleibt es, glaube ich, für mich zumindest dabei, dass egal welche Entscheidung wir auf welcher Flughöhe treffen, Unsicherheit haben und dass ich es deswegen unserer Tätigkeit viel mehr mit dem Pokern vergleichen würde.
Übrigens denke ich dabei auch nochmal an das Projektmanagement, ganz klassisch. Und zwar dort gibt es ja, wenn geschätzt wird, also wenn Projekte geschätzt werden, diese, nennen wir es Theorie, ich weiß nicht, oder diese Aussage des Cone of Uncertainty. Also im Endeffekt, je früher du ganz zu Beginn eines Projektvorhabens, wenn du dann eine Schätzung abgibst, dann ist die Aussage dieses Cone of Uncertainty, wir können das verlinken, ungefähr so, da kannst du dich ums Vierfache verschätzen, nach oben oder nach unten. Und je weiter du dann im Projekt fortgeschritten bist, dementsprechend je stabiler die Rahmenbedingungen werden, desto mehr läuft dieser Cone, also dieser Trichter zusammen, sprich die Unsicherheit deiner Schätzung in Richtung Projektende verringert sich auf, ich glaube, ein 0,25-faches, wenn ich das Modell richtig im Kopf habe. Und das ist ja jetzt übertragen auf agile Produktentwicklung für mich so die Verbindung zu, ja, warum machen wir Product Discovery? Warum versuchen wir Beweise, also im Sinne von Evidenz zu kreieren, ja, damit wir den Anteil des Glücks senken und ein bisschen bessere Gewissheit, Stichwort Evidenz, bekommen, wenn wir, also bevor wir etwas bauen und bevor wir etwas dann auch ausliefern.
Ja, hast du auch schon einen guten Bezug hergestellt. Ich glaube aber, dass trotzdem, egal in welchem Zeitpunkt unserer Produktentwicklung und egal wie viel Product Discovery wir gemacht haben, wir nie eine bestimmte Unsicherheit oder einen bestimmten Anteil von Glück, ob das, was wir da tun, richtig oder falsch ist, wegbekommen. Und es gibt ein ganz spannendes Buch, was ja auch Auslöser für diese Folge war, von Annie Duke. Das ist eine amerikanische Profi-Pokerspielerin. Die hat, glaube ich, auch bei der World Series of Poker mal was gewonnen. Also auch als Frau, was nicht so häufig vorkommt. Und der Forscher von Annie Duke ist, dass man in Wetten denkt, wenn man bestimmte Entscheidungen trifft. Heißt auch Thinking in Bets, das Buch. Kann ich auch nur empfehlen zu lesen. Sehr spannendes Buch. Wenn wir verlinken. Und eigentlich beginnt das Denken in Wetten damit, dass ich mir als Mensch und aber auch als Product Ownerin oder Product Owner klar mache und mir selber halt eingestehe, dass es im Wesentlichen eigentlich nur zwei Dinge gibt, die bestimmen, wie irgendetwas verläuft, ne? Also auch der Erfolg meiner Produktentwicklung. Und das eine ist die Qualität der Entscheidung, ne? Meistens zum Entscheidungszeitpunkt. Also wie gut treffe ich die Entscheidung? Wie qualitativ hochwertig ist meine Entscheidung begründet? Da gehen wir nachher nochmal näher drauf ein. Aber das Zweite ist halt auch einfach Glück, ne? Also oder Zufälle oder wie auch immer, die einfach passieren. Und wenn ihr das mal Poker geguckt habt, auch im Fernsehen, als das früher übertragen wurde, da gibt es natürlich auch immer Einblendungen, dass der Mensch am Tisch XY zu 98% seiner Hand jetzt gewinnt. Und dann wird eine Karte umgedreht und dann hat er sie halt trotzdem verloren. Und trotzdem ist es dann sehr wahrscheinlich richtig, dass er all sein Geld bei 98% Gewinnwahrscheinlichkeit in die Mitte des Tisches schiebt. Man muss aber damit leben, dass die 2% auch eintreffen und man muss irgendwie mit diesen Wahrscheinlichkeiten umgehen und zu überlegen, wann habe ich denn jetzt eine gute Entscheidung getroffen und wann halt nicht.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, der spannende Punkt jetzt in Bezug auf Product Owner. Wann sind unsere Entscheidungen gut? Wie können wir das bewerten? Und eine dieser Kernaussagen von Annie Duke ist ja, du kannst die Qualität einer Entscheidung nur einordnen zum Zeitpunkt, zu dem du diese Entscheidung getroffen hast. Das heißt ganz konkret, nicht abwarten, wie das Ergebnis irgendwann später ist und sagen, oh, das war eine gute Entscheidung, sondern eigentlich sagen, naja, zu dem Zeitpunkt hatte ich so und so viel Informationen und auf Basis dieser Informationen war das eine gute oder eine schlechte Entscheidung.
Ja, völlig richtig, was du sagst, ne? Und es gibt so viele Menschen, die halt die Qualität des Ergebnisses von dem, was da rauskommt, gleichsetzen mit der Qualität der Entscheidung. Und das war, glaube ich, etwas, wo man versuchen muss, zu einer anderen Erkenntnis zu kommen. und nicht von dem Ergebnis dann auf, also wenn was ganz Tolles rauskam, auf die Qualität der Entscheidung irgendwie zu schließen. Aber der Schritt, den ich eben meinte und deswegen nochmal explizit gemacht, ist auch eher zu erkennen, dass es diese zwei Faktoren gibt, ne? Die ich beeinflusse, oder einen kann ich nur beeinflussen, Qualität der Entscheidung, aber trotzdem kommt das Glück irgendwie dazu. Und was uns bei der ganzen Sache aber sehr schwer fällt und was mir als Product Owner dann auch immer schwer gefallen ist, ist, dass unsere Gehirne sich eigentlich so entwickelt haben, oder viele Gehirne vieler Menschen um mich herum und mein eigenes halt auch, dass wir eigentlich versuchen, nach Sicherheit und Ordnung um uns herum irgendwie zu streben, weil wir uns damit irgendwie wohlfühlen. Und es gibt aber trotzdem dann ja, und da hatten wir, glaube ich, auch zum Teil schon mal in einigen Folgen Bezug drauf genommen, verschiedene kognitive Verzerrungen in unserer Wahrnehmung und bestimmte Biases, ne? Also da, wo irgendwie sehr wenig Logik drin ist, sondern wo unser Gehirn auch immer noch aus evolutionstechnischen Gründen uns einfach auch irgendwie selber belügt. Und deswegen wir eigentlich die Bedeutung dieses Glücksfaktors häufig versuchen zu ignorieren, ne? Oder nicht wahrhaben wollen, ne? Aber das Glück und das jetzt zufällig passiert, spielt halt eine total wichtige Rolle. Und es kann zwar ganz bequem sein zu sagen, ich ignoriere jetzt, dass es da Glück gibt, aber das ist eigentlich nicht rational, ne? Also ich muss das Existieren des Glückes irgendwie anerkennen, um einfach die Qualität meiner Entscheidungen auch irgendwie verbessern zu können.
Ich denke gerade an ein ganz praktisches Beispiel aus meinem Leben. Vor 1,5 Jahren bin ich auf dem Fahrrad fahrend, beim Fahren über eine grüne Ampel, von einem Auto angefahren worden. Also das stand bei Rot, sprich ich sah da ein stehendes Auto, der Wagen hatte Rot, ich sah meine grüne Ampel, ich fuhr ganz normal über die Ampel und was passierte war, der Wagen startete mit Vollgas und hat mich voll erwischt. So, ich habe, wie man dann sagt, total viel Glück gehabt, dass mir nichts Schlimmeres passiert ist. Auf der anderen Seite habe ich aber ganz viel Pech gehabt, dass just in diesem Moment da ein Idiot bei Rot losgefahren ist. Und dann habe ich aber wiederum total viel Glück gehabt, dass es irgendwie ein Audi A5 war und kein SUV, weil sonst wäre ich wahrscheinlich wirklich tot gewesen. So bin ich nur auf der Haube gelandet und dann in hohem Bogen auf die Straße gekracht und irgendwie mir nichts gebrochen zumindest. So, aber man redet dann nur von, oh, was für ein Pech ich da hatte oder vielleicht Glück zu überleben. Aber was selten gesagt wird, was für ein Glück hatte ich, dass es ein Audi A5 war und kein SUV oder ein Truck. Ja, und auf Produktentscheidungen bezogen, häufig sagen wir, oh ja, das war ein erfolgreiches Feature, ist gut geplant worden, aber tatsächlich haben wir vielleicht einfach nur tierisches Glück gehabt mit diesem Feature.
Und um bei deinem Ereignis da zu bleiben, und natürlich war es auch eine richtige Entscheidung von dir, wenn die Ampel grün ist, mit dem Fahrrad rüberzufahren. Ne? Also, genau, ja. Also das ist der zweite Faktor, der irgendwie dann dazukommt. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist halt auch für uns Product Owner ganz spannend, dass wir uns ganz häufig auch einfach die Dinge rauspicken, wenn wir jetzt irgendwas erzählen, wie deine Geschichte gerade, die einfach zu dem Narrativ oder das, was da ist, irgendwie passt, anstatt irgendwie anzuerkennen, ja, aber gut, es war richtig, als Tim über die Ampel zu fahren, ja, aber der Faktor, dass da einer bei Rot einfach loslegt und in deine Richtung irgendwie fährt oder die Wahrscheinlichkeit ist total gering, aber es war trotzdem die richtige Entscheidung, und nicht bei Rot zu fahren. Ne?
Auch also, wenn das Ergebnis beschissen war.
Auch wenn das Ergebnis total beschissen oder wie auch immer ist. Ne? Und da sind wir vielleicht auch schon bei dem Punkt, ne, wenn wir eher auch in Richtung Pokerspielen denken und akzeptieren, dass jede Entscheidung auch irgendwie eine Wette ist. Also ob die Entscheidung richtig oder falsch ist, ob du losfährst, ob du nicht losfährst in deinem Beispiel, das hängt einfach nicht von dem Ergebnis ab, was da passiert. Sondern in dem Moment, genau wie du es eben gesagt hast, war es die richtige Entscheidung, auf grün zu warten und einfach auch dann erst über die Ampel zu fahren. Und ich meine, dass es in dem Buch von Andy Duke auch ein Beispiel gibt, was auch sehr, manchmal sehr moralisch schon fast irgendwie ist, sondern es wird halt beschrieben, dass ich auf einer Party war, die Party war schön, ich habe da vielleicht auch einige alkoholische Getränke irgendwie zu mir genommen und habe es auch gar nicht so weit zu Hause und weiß, am nächsten Tag muss ich dann auch wieder mit dem Auto irgendwie zur Arbeit fahren und es wäre jetzt blöd, das Auto da irgendwie stehen zu lassen. Aber eigentlich habe ich schon so viel Alkohol zu mir genommen, dass ich nicht mehr fahren sollte, um mich selber nicht zu gefährden und auch einfach nur nicht, um andere Leute zu gefährden im Straßenverkehr. Und ich entscheide mich dann, ach ja, der Weg ist ja nur kurz und setze mich ins Auto und fahre nach Hause und es passiert halt nichts, ne? Also alles gut, stelle das Auto ab und gehe nach Hause. Dass es dann manchmal so zu so einem Punkt kommt, ja, ist ja nichts passiert, gut, dass ich noch mit dem Auto nach Hause gefahren bin, ne? Ist ja jetzt alles einfacher. Aber eigentlich müssten wir ja eher über dem, was du gesagt hast, über den Zeitpunkt der Entscheidung drüber nachdenken und eigentlich war die Entscheidung falsch. Ne? Also mit den vorliegenden Informationen wäre ich halt einfach nicht besser nicht gefahren. Es gibt aber ganz viele Menschen, mich eingeschlossen, die dann, wenn sie das getan haben, auf das Ergebnis der Entscheidung gucken und dann aber wieder auf die Qualität der Entscheidung schließen. Und wir sollten versuchen, als Product Owner, kommen wir gleich auch noch bei ein paar praktischen Beispielen vorbei, das irgendwie zu vermeiden, weil ich glaube, dass wir uns dann im Teilen auch einfach nur selber was vormachen.
Ja, und bei den Entscheidungen würde ich halt auch immer so in Richtung von Wetten denken, wie wir jetzt ja eben schon aus dem Buch abgeleitet haben. Also mit was für einer Wahrscheinlichkeit glauben wir, dass dieses Feature uns hilft oder den Kunden und Nutzern viel mehr hilft oder wirtschaftlich erfolgreich ist. Und ich erlebe das in vielen Kontexten so, dass wir oder gerade so die Business Stakeholder eher nur glauben zu wissen, was wichtig ist. Wir wissen es halt nicht, sondern wir haben ein starkes Bauchgefühl, wir haben eine starke Überzeugung und kalkulieren aber gar nicht so sehr ein, wie hoch unser Wetteinsatz ist. Und Wetteinsatz heißt in unserem Product Owner Kontext dann, naja, wie viel Teamkapazität setze ich hier auf ein bestimmtes Feature oder auf ein bestimmtes Epic? Und ich selber habe eine Erfahrung gemacht, dass wir damals, ja, bei einer großen bekannten Hotelplattform eine Produkteinzelseite gebaut haben, ohne vernünftige Product Discovery eigentlich vorher zu machen, sondern es gab eine Überzeugung, dass das gut sei, dass man das so und so umbauen müsste. Und wir haben, weiß nicht, 5 Monate dran geschraubt mit einem Team. Das kannst du sagen, das Team hat wahrscheinlich 40.000 Euro plus minus gekostet. Dann sind wir so bei, weiß nicht, 400.000, 450.000 Euro. Und im Ergebnis führte es halt zu keiner Conversion-Verbesserung, zu keiner nennenswerten, weil es da ein Usable Risk gab, was zugeschlagen hat, was wir hätten früher erkennen können. So, brauchen wir nicht tiefer ausführen. Aber Fakt war, wir haben mit ganz schön großen Chips gespielt. Wir haben quasi eine, ja, plus minus 400.000 Euro gesetzt als Wette. Das macht man aber halt nicht so explizit und nicht so bewusst und sagt, ja, okay, wir haben die Kohle, dann wetten wir es halt, wir machen jetzt keine Discovery, wir setzen hier alles auf schwarz. Oh, ist halt rot gekommen. Schade, ne? Da bist du schon fast eher wie beim Roulette, ja.
Und trotzdem kann es eine gute Wette sein, wenn ich genug vielleicht Informationen gesammelt hätte, und damit die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit richtig liege, wie du es gesagt hast, mit Discovery irgendwie erhöht hätte, dann kann ich mir ja sehr genau überlegen, was bekomme ich wahrscheinlich raus, ne? Was ist meine Be Belohnung? Was ist das, vielleicht den Umsatz oder was auch immer, für euch der Wert ist, der sich dadurch erhöht im Verhältnis zu dem, was ich einsetzen muss? Plus die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit irgendwie richtig liege. Nur ich glaube, dass dieser Faktor, die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit richtig liege, viel zu häufig außen vor gelassen wird und dass wir den als Product Owner mit berücksichtigen müssten. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, dann ist es halt eigentlich wie Chips reinlegen oder nicht reinlegen, ne, beim Poker.
Dann lass uns das Ganze doch nochmal noch konkreter jetzt auf die Product Owner Realität übertragen. Also die Idee, Thinking in Bets, in Wetten zu denken, auf die Praktik als Product Owner oder agiler Produktmanager. Was fällt dir da ein?
Also das Erste, was mir einfällt, nicht nur wegen meiner Strategie und Product Roadmap Trainings, ist halt wirklich so der Punkt Product Roadmaps. Ich sehe immer noch ganz viele Roadmaps, die eigentlich suggerieren, wir gehen den ersten Schritt den zweiten Schritt den dritten Schritt den vierten Schritt den und da auch Sicherheit suggerieren. Ne? Also fast es auch als als Schachspiel irgendwie ansehen. Ganz häufig klassische Projektpläne sind, ne? Das muss vor dem anderen gemacht werden, wie auch immer, Zeiten dran geschrieben werden, wie auch immer. Und dass ich, wenn ich akzeptieren würde, ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, ob das eine richtig oder falsch ist und wie viel ich da gewinnen kann, dass ich mir andere Darstellungsformen eigentlich überlegen sollte. Entweder mache ich den zeitlichen Aspekt fuzzy, ne, heißt dann auch irgendwie Fuzzy Roadmap. Es gibt aber mittlerweile tatsächlich auch verschiedene Roadmap-Darstellungsformen, die fast schon so baumartig aufgebaut sind. Ne? Also wir gehen diesen Schritt und wenn der richtig ist, gehen wir nach da und wenn der falsch ist, gehen wir nach da. Da müsste man aber fast mal eine eigene Folge zu machen nochmal.
Ja, aber wir können schon mal was verlinken. Und zwar, ich organisiere unter anderem hier in Köln auch den Product Tank Cologne mit, eine Meetup-Reihe. Und da hatten wir aus Sheffield den Phil Hornby letztens zu Gast, der zum Thema Beyond Now Next Later Roadmap gesprochen hat. Das ist schon ein bisschen höheres oder abgefahrenes Thema. Davon gibt es aber ein Video auf YouTube, das kann ich mal in die Shownotes packen, weil da sind so auch Darstellungsformen wie Product Roadmaps, die nicht nur rein linear sind, sondern eben sich auch so verzweigen, unter anderem auch gut drin abgebildet.
Ja, und der Punkt finde ich super. Ich mag das Video auch sehr. Worum es mir geht, ist, dass ich vielleicht als PO eine Darstellungsform auf der Roadmap-Ebene wähle, dass klar wird, dass da Wetten drin stecken und nicht, dass ich sage, ja, es ist halt eigentlich schon alles klar. Und einen zweiten Punkt habe ich vielleicht gerade auch eben schon angedeutet, weil wir uns über Zeithorizonte und Zeiten unterhalten haben. Es macht doch total viel Sinn, mit seinen Stakeholdern als Product Owner so umzugehen und vielleicht keine Vorhersagbarkeit von oder Zeitpläne oder sowas in Aussicht zu stellen, wenn es sich halt einfach um Wetten handelt. Also auch vielleicht, wie lange wir für irgendwas brauchen oder ob wir es überhaupt hinkriegen oder wie auch immer. Also für mich wäre auch die Kommunikation mit Stakeholdern durchaus überlegenswert, da nicht viel eher in Richtung auch artikulieren, dass es eine Wette ist, zu gehen.
Das ist ja dann sehr nah dran an diesen ganzen Forecasting-Themen. Dazu haben wir mit Felix Rink ja auch schon mal zwei Folgen gemacht. Also diese Frage, wann ist es fertig, die uns so häufig als PO von unseren Stakeholdern erwischt, dann zu beantworten, ist es dann und dann fertig mit einer Wahrscheinlichkeit von zum Beispiel 85%. Also klarzumachen, es kann auch der unwahrscheinliche Fall eintreten. Aber auf Basis unserer Flow-Metriken, auf Basis unserer Messungen, da kann man sehr, sehr viel aus Kanban herausziehen, können wir aus den Vergangenheitsdaten eine gewisse Wahrscheinlichkeit ableiten. Und das ist so eine Art Wettwahrscheinlichkeit, auch im Hinblick auf Planungszusagen.
Jetzt gibt es ja noch einen Berührungspunkt zu dieser Poker-Analogie, sowas wie Planning-Poker. Wie guckst du denn da drauf?
Ja gut, im ersten Moment oder vordergründig ist es erstmal, dass man auch Karten auf den Kartenset, ein Deck auf der Hand hat und dann mit Poker-Face am besten beim Planning-Poker auch seine Karten ausspielt. Aber letztlich könnte man auch sagen, naja, wenn ich da die Story-Points auf den Planning-Poker-Karten habe, ist es ja auch eine Art Wette im Sinne von, ich glaube, dass dieses Vorhaben, um das es jetzt hier gerade geht, beispielsweise diese User Story, 8 Story Points in unserem Kontext bedeutet. Oder 3 Story Points, sagt der andere. Und dann unterhält man sich. Warum glaubst du, dass es 8 Story Points sind? Und der nächste sagt, warum glaube ich, dass es 3 Story Points sind? Und das ist für mich schon ein Unterschied zu der klassischen Schätz-mal-in-Stunden-Geschichte. Weil da letztlich gar nicht diese Kommunikation über warum glaubst du das angestoßen wird. Und das ist meiner Ansicht nach auch so ein Thema, in das wir rein müssen, gerade in der Stakeholder-Kommunikation. Wenn jemand kommt und sagt, wir brauchen Feature XY, dann zu fragen, okay, was würdest du darauf wetten? Oder warum glaubst du das? Mit welcher Evidenz hast du das vielleicht schon? Kannst du es belegen? Und ein super, super Tool an der Stelle, das mag ich jetzt sehr, ist gerade so im letzten Jahr ist mir das so ziemlich stark über die Füße gelaufen, ist von Itamar Gilad, haben wir, glaube ich, hier auch schon mal genannt, der sogenannte Confidence Meter. Das ist in seinem aktuellen Buch Evidence Guided noch mal ein bisschen ausführlicher dargestellt, aber grob gesagt hat er ein kleines, sehr leichtgewichtiges Excel-Tool gebaut, wo man mal zusammenzählt, wie viele Beweise, also Evidenz wir denn überhaupt für eine bestimmte Annahme haben. Und das zusammengezählt gibt dann eine Confidence-Summe, also eine Überzeugungssumme. Und damit ist man dann schon wieder sehr nah dran am Thema Assumption Mapping. Dazu haben wir auch mal eine Folge hier gemacht. Also wie viel Evidenz haben wir denn für unsere Annahmen, zum Beispiel ein bestimmtes Feature zu bauen?
Ja, und da bist du ja schon fast wieder im übertragenen Sinne bei den Wahrscheinlichkeiten in Prozent, die du auch so aus den Pokerübertragungen irgendwie kriegst, ne? Auch wenn es eine andere Darstellungs-, wie auch immer Form ist, aber irgendwie zu begründet, ist das jetzt gut, diese Wette einzugehen? Ist es jetzt nicht gut, die Wette einzugehen? Brauche ich noch irgendwie ein bisschen mehr Sicherheit? Was ich beobachte, wo dieses Thema auch immer mehr Relevanz bekommt, ist zum Beispiel in der Product Discovery bezogen auf das, was Theresa Torres vorschlägt, dass ich mir nicht nur eine mögliche Lösung für eine Option, die ich halt habe, irgendwie überlege, sondern mehrere. Ich glaube, sie schlägt, glaube ich, vor, dass man mindestens immer drei hat, wenn sie dann in diesem Opportunity Solution Tree unterwegs sind. Und das wir uns dann als Product Owner auch klar machen, dass es nicht immer darum geht, ich wette, ob das eine erfolgreich ist oder das andere erfolgreich ist oder ob ich das eine machen soll oder das andere nicht, sondern dass wir viel häufiger auch irgendwie so Wetten von verschiedenen Lösungsoptionen, die wir haben, so gegeneinander sein kann. Weil vielleicht habe ich eine Sache, da habe ich sehr viel Sicherheit, aber wie du eben auch erzählt hast, ist bei dem Hotelportal, wir müssen unglaublich viel investieren, können dann aber ganz viel gewinnen. Vielleicht habe ich aber eine Lösung für irgendwas, wo ich noch größere Unsicherheiten habe. Die Wette ist aber viel kleiner. Ich kann aber dann vielleicht auch nicht so viel gewinnen oder nur so annähernd, und das wir miteinander vergleichen müssen. Ne? Also um die Qualität einer Entscheidung festzulegen, ist es immer gut, verschiedene Optionen zu haben, die ich gegeneinander bewerte und nicht nur konkurrierende Sachen gegeneinander.
Ja, zumindest bei beschränkten Ressourcen. Oder anders gesagt, es kommt darauf an, wie viel Chips ich auf dem Tisch liegen habe, ne? Oder mit wie viel Chips ich spielen kann. Nimm mal so ein Beispiel wie Elon Musk jetzt mit SpaceX. Der hat einfach viel Chips da rumliegen, er hat viel Kohle, um auch viele und auch teure Experimente zu machen. Nehmen wir mal das SpaceX-Raumschiff da, wenn man da diese Videos sieht, wie da ein Raumschiff nach dem anderen explodiert, denkt sich jeder Deutsche gerade, hier Europäer, so Wahnsinn, ne? Das hätte man auch besser planen können. Nee, aber der hat genug Evidenz, um ein bestimmtes Experiment zu fahren, ist sich dann bewusst, die Rakete wird erstmal kaputt gehen, aber ich habe so viel wieder gelernt, um einen Schritt weiter zu gehen. Das heißt, er spielt mit hohen Einsätzen. Aber deshalb, weil er auch hohe Gewinne damit erzielen kann, weil er irgendwann den Schritt zum Mond, zum Mars oder sonst wohin schafft. Und das ist, finde ich, für den Kontext nochmal ganz entscheidend. Also erstens, bin ich überhaupt in einem komplexen Umfeld? Das ist ja immer wieder die Grundfrage. Wenn ich in einem sehr linearen und vorhersehbaren, sehbaren Umfeld oder vorhersagbaren Umfeld bin, dann ist die Wette auch nicht so groß. Dann kann ich es einfach machen. Wenn die Unsicherheit aber sehr groß ist, dann muss ich halt abwägen, wie viel bin ich bereit, auch im Zweifel zu verlieren. Sprich, Entwicklungskapazität eines Teams einzusetzen, ohne nachher vielleicht einen entsprechenden Return zu haben. Aber jetzt haben wir einige Punkte ja aus der PO-Sicht schon so abgefrühstückt. Was siehst du denn noch? Oder gibt es noch was, wo Product Owner auch mit Wetten operieren?
Ja, wir hatten ja jetzt relativ viele Punkte, die eher so auf meine eigene Organisation, mein eigenes Team, mein Umfeld irgendwie abzielen. Und ich hatte ja eben schon mal angedeutet, dass ich auch so ein Produktstrategietraining gerne immer gebe. Und es gibt natürlich ganz viele externe Faktoren, ne, über die ich auch relativ wenig weiß und wo ich auch als Product Owner oder als Produktorganisation Wetten eingehe, wenn ich mir meine Produktstrategie überlege, wie entwickelt sich denn mein Markt? Wie entwickeln sich meine Konkurrenzprodukte? Wie verändern die sich? Ne? Also welche Strategie verfolgen die? Was passiert da technologisch? Ne? Also bauen wir jetzt hier irgendwas, was ich in 6 Monaten irgendwie geschenkt kriege oder was keiner mehr braucht, weil ich brauche es nie selber entwickeln oder so. Das heißt, ein Auge auf den ich finde, dass da einige Produktorganisationen und Product Ownerinnen so ein bisschen blind sind, ist zu erkennen, dass das Umfeld um sie herum auch mit so viel Unsicherheit behaftet sind, dass das auch alles Wetten sind, die ich eingehe und sich dann wieder auf das, was wir auch eben erstmal diskutiert haben, also eher so die interneren Faktoren, natürlich auch auswirkt. Ne? Und ich glaube, auch diese Wetten, diese strategischen Wetten, muss ich versuchen, irgendwie explizit zu machen. Und das war ja auch so ein bisschen der Hintergrund, warum unser geschätzter Kollege Markus Andrezak immer postuliert hat, die Strategie ist kein Plan. Ne? Also es ist kein Schachspiel. Ich verstehe dieses Beispiel mit dem Wardley-Mapping, ne? Aber da geht es halt eher um Transparenz über die nächsten Züge machen, sondern es ist halt eigentlich auch Pokern.
Gut, Thinking in Bets. Lass uns doch nochmal zum Abschluss auch zu ein paar Tipps und Tricks kommen. Ganz konkret, wenn man als PO sagt, ja, okay, will ich drauf einsteigen, auf dieses Thema in Wetten zu denken, will ich mal ausprobieren. Die Wette ist es mir wert, sozusagen. Was hast du für Tipps?
Also ein Tipp, der mich umtreibt, seit ich dieses Buch gelesen habe, ist, dass Annie Duke vorschlägt, dass wenn ein Ergebnis positiv war, ne? Also es kommt was Positives, was sehr Gutes raus, dass ich dann eigentlich versuchen sollte, zwei Dinge zu finden, die eigentlich gar nicht so gut waren an dieser Entscheidung oder an dem Prozess, bis es zu diesem Ergebnis kam, die mir explizit zu machen und mit jemand anders drüber zu reden. Also auch mit jemand anders drüber im Team. Weil es mir hilft, nicht in diese Falle reinzutappen, zu sagen, ja, ist ja ein gutes Ergebnis rausgekommen, also habe ich eine gute Entscheidung getroffen. Also eigentlich geht es darum, kritisch zu hinterfragen, ob es wirklich eine gute Entscheidung war und nicht in dieses, ne, ich erzähle mir das Narrativ so, wie es irgendwie ist. Und das kann ich als Product Owner total gut irgendwie anwenden. Ne? Also wir haben ein erfolgreiches Feature gelauncht und das hat auch die Ergebnisse erzielt, die wir uns vorgestellt haben. Trotzdem mal zu gucken, wo sind denn zwei Punkte passiert, die eigentlich total schlecht waren und vielleicht war es wirklich nur Glück, ne, dass es so passiert ist und die Qualität unserer Entscheidung war schlecht.
Ich hätte auch einen Tipp an der Stelle, vielleicht kleinteilig, aber nach meiner Erfahrung sehr gut, und zwar in der Sprache etwas zu ändern. Und zwar nicht mehr davon zu sprechen, wir brauchen dieses oder jenes Feature, sondern zu formulieren, wir glauben, dass wir dieses oder jenes Feature brauchen, damit, ne, die Kunden meinetwegen mehr kaufen. Das heißt, diese Formulierung, we believe that, wir glauben das, zu nutzen und das gerade in der Stakeholder-Kommunikation. Also umgekehrt, ein Stakeholder kommt auf dich zu und sagt, hey, ich brauche dieses Feature, hey, ich brauche dieses Formular, diesen Rechner, dieses was auch immer. Dann zu fragen, okay, warum glaubst du das? Oder was wird eigentlich sogar bis hin zu, was würdest du drauf wetten? Da gibt es ja dieses schöne Beispiel aus dem Bereich der Truth Curve. Was würdest du denn drauf wetten, dass dieses Feature erfolgreich ist? Ein Bier? Ja, klar. Ja, ein Mittagessen? Ja klar, würde ich auch zum Mittagessen einladen. Und dann aber so die Wetteinsätze zu steigern, nach dem Motto, würdest du auch 3 Tage deines Jahresurlaubs drauf verwetten? So, und dann fängt halt jeder an, über Unsicherheit nachzudenken. Ne? Diese Analogie geht dann noch weiter. Ne? Würdest du dein Auto, dein Haus oder deinen linken Arm drauf verwetten? Und der Tipp ist deshalb wichtig, weil man, glaube ich, in andere Diskussionen mit Stakeholdern kommt. Und aus dieser Absolutheit rauskommt, wir sind uns sicher, dass das und das gebraucht wird. Denn das ist vielleicht als Letztes, wenn jemand formuliert, ich glaube, dass das und das gebraucht wird, ist es viel einfacher einzusteigen, zu sagen, nee, ich glaube nicht.
Ja, ich würde noch einen letzten, also super Punkt, und ich würde noch einen letzten, allerletzten Punkt mit reinwerfen, den ich auch an mir selber beobachtet habe. Ne? Also wenn man sich auf diesen Gedanken von Annie Duke einlässt, ne? Qualität des Ergebnisses ist nicht mit der Qualität der Entscheidung gleichzusetzen. Es gibt immer einen Glücksfaktor. Und wir anfangen, so in das Denken, in Wetten einzusteigen, dann ist man auch nicht mehr so selbstkritisch sich selber gegenüber. Ne? Also man kann viel leichter akzeptieren, dass zwar vielleicht nicht so ein gutes Ergebnis rauskommt, aber weil man reflektiert hat, dass eigentlich die Entscheidung richtig war, dass dann auch das Glück in dem Fall mit, einen ordentlichen Anteil irgendwie hatte, das kann, glaube ich, helfen, entspannter zu sein, vor allen Dingen auch als Product Owner.
Danke dir. Dann lass uns weiter mit Wetten arbeiten und in Wetten denken.
Darauf kannst du wetten.
Für weitere Informationen rund um Veröffentlichungen und Events der Produktwerker folgt uns auf Twitter oder besucht unsere Website unter produktwerker.de.